Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Willkommen heißen zu der Lesung des Divan Verlags. Es liest unsere Autorin Gitta Mikati aus ihrem Roman Berlin Beirut. Es geht um die schicksalhafte Erzählung des Bürgerkriegsflüchtlings aus dem Libanon, Mahout, der in den 70er Jahren von der DDR aus nach West-Berlin geschleust wird. Viel Vergnügen.
Ich bin jetzt gut zu hören. Ich möchte diesem erstmal ein paar Fakten vorausschicken. 1975 brach im Libanon der Bürgerkrieg aus. Und zum gleichen Zeitpunkt hat die DDR ihr Flugnetz der Linie Interflug auf Ziele im Nahen Osten erweitert, nämlich auf Damaskus und Beirut. In Beirut, die DDR-Botschaft in Beirut verkaufte den Flüchtenden Einreisevisa und gleichermaßen wurden von Interflug dann die Flugtickets verkauft. Interflug flog nach Schönefeld, dort wurden die Flüchtlinge in Bussen nach Ost-Berlin, Bahnhof Friedrichstraße transportiert und dann durch den Tränenpalast unauffällig Richtung Bahnhof, U-Bahnhöfe und U-Bahn- und S-Bahnhöfe Richtung West-Berlin abgeschoben. Und schon damals, wie auch heute, gab das einige Schleuserbanden, die daraus natürlich ein Geschäft machten. Und das, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo der Roman beginnt. Wir lernen Maria kennen. Maria ist Mitglied eines Schleuser- und Autoschieberringes, deren Boss ihr Onkel Albert ist. Im Milieu wird er Ali genannt. Wir lernen Maria kennen, als sie genau sich auf den Weg macht, um einen Flüchtling sozusagen abzuholen und in den Westen zu schleusen. Maria erzählt aus der Ich-Perspektive und wir sind im Frühjahr 1977. Farblos bleiben, leise, dezent und unaufgeregt durchschlüpfen. Onkel Albert drückte mir ein Passfoto in die Hand. Mahmoud Nouri, mit Bleistift war es auf den schmalen Rand geschrieben. Wer das Geld für seine Einschleusung nach West-Berlin nicht aufbringen konnte, der arbeitete sie eben ab. Damals brauchten wir einen Mechaniker für unsere Autowerkstatt und Hassan, unser Mittelsmann für alles zwischen Berlin und Beirut, hatte sofort einen parat. Ich war Schleuserin. Als junges Ding um die 20, verliebt in mein Adrenalin, flirtete ich nur allzu gern mit dem Risiko, dabei zu verbrennen. Ich prägte mir also Mahmouds Gesicht ein, zerriss das Foto und fuhr mit der U-Bahn zur Friedrichstraße. Inzwischen ist die Interflug in Schönefeld gelandet und die ersten Flüchtlinge schlüpfen schon durch diese Stahltür, die zwischen U- und S-Bahnhof angebracht war. Eine Hertie-Tüte, das einzige Gepäckstück, mit dem einer einreisen durfte, den ich einschleuste. Graue Stoffhose mit Bügelfalte, hellblaues Hemd, alles westlich, alles korrekt. Er war viel blasser als auf dem Foto und er war schmächtig, fast zart. Ich machte einen Schritt auf ihn zu. Hallo Mahmoud, ich bin Maria. Mahmoud umarmte seine Tüte. Merhaba. Sprichst du Deutsch? Non, Madame. Oh, tu parles français? Non, Madame. Englisch? Non, Madame. Kennst du das Zauberwort? Non, Madame. Ich sah mich um, flüsterte: Asyl. Non, Madame. Asyl. Sag es einfach. Asyl. Asyl. Na siehste, geht doch. Komm mit, Hassan wartet auf dich. Ich lenkte Mahmoud die Treppen zum U-Bahnhof hinunter und reihte mich in die lange Warteschlange am Intershop ein. im Gegensatz zu den mehr als 2 Dutzend Leuten vor uns, stand ich nicht wegen der zollfreien Ware an. Ich wollte nur Zeit schinden, bis die AGA abgerückt war. AGA, Arbeitsgruppe Ausländer, war von der Westberliner Polizei gegründet worden, um die Illegalen abzufangen. Sie kontrollierten die Bahnhöfe im Westen, nur im Westen. Hier, Ostberliner Territorium, das durften sie nicht einmal betreten. Das unterstand der Hoheit der Grenztruppen der DDR, Soldaten, die der Stasi unterstellt waren. Und die interessierten sich nicht für uns. Aber das wusste Mahmud natürlich nicht. Er drehte ihnen den Rücken zu und starrte auf seine Schuhspitzen, als sie in ihren moosgrünen Uniformen auf uns zu, an uns vorbei marschierten. Ein dicker Mann mit Brille drängelte sich vor. Es dauerte 2 Zigarettenlängen, bis er an der Reihe war. Er kaufte 3 Flaschen Whisky, stellte sie in seine abgewetzte Aktentasche und schob 3 oder 4 Stangen Rival hinterher. Ich kaufte nur 2 Toblerone, eine für Onkel Albert, eine für mich. Wir gingen in den nächsten Zug in Richtung Tegel. Neben einer Frau mit Strickzeug in den Händen wurden 2 Plätze frei. Mahmud stellte seine Hertitüte zwischen sich und die Frau, erst dann setzte er sich. Die Zugtüren schlugen zusammen, die U-Bahn fuhr los. Nur kurz war sie durch den Tunnel gerast, da quietschten schon die Bremsen. Oranienburger Tor. Die U-Bahn schlich in den von Soldaten bewachten, menschenleeren Bahnhof. Ein Bein auf einem Schutthaufen wiegte einer der beiden eine Kalaschnikow. Und Mahmud zuckte zusammen. Er konnte ja nicht wissen, dass die Züge unter Ostberlin nicht anhalten durften, außer am Grenzübergang Friedrichstraße. Dann beschleunigte also wieder bis zum nächsten Geisterbahnhof. Diesmal duckte Mahmud sich sogar. Einer der Soldaten auf dem im Dämmer liegenden Bahnsteig stand breitbeinig da, die Kalaschnikow auf uns Fahrgäste gerichtet, einfach so. Bevor wir in den letzten bewachten Bahnhof einfuhren, versuchte ich, Mahmud abzulenken. »Hey, Nabil freut sich schon auf dich. Und kennst du Tarek?« fragte ich ihn, obwohl ich wusste, dass er mich nicht verstand. »Mit den beiden wirst du dir ein Zimmer teilen.« Mahmud legte einen Finger in sein Grübchen und zwinkerte. Reinickendorfer Straße. Wie immer knarrte der Lautsprecher. Endlich waren wir im Westen. Mein Blick flog den Bahnsteig entlang. Viele Wartende. Keine Soldaten. Keine Uniformen. Mahmud atmete hörbar auf. Aber die AGA arbeitete in Zivil. Farblos bleiben. Leise, dezent und unaufgeregt durchschlüpfen. Die Frau neben Mahmud packte ihr Strickzeug ein, lief zur hinteren Waggontür und Mahmud legte seine Hertitüte auf den leeren Sitz. 2 Männer stiegen ein. Der ältere von ihnen nahm den Dicken mit der Aktentasche ins Visier. Zollbeamte? Fast hätte der Dicke mir leid getan. Wäre da nicht der Typ im Holzfällerhemd am anderen Ende des Waggons gewesen, der uns im Blick hatte? Gleich würde er Mahmuds Pass verlangen, darin herumblättern, bis er den Stempel fand, der jenseits der Stahltür hineingedrückt worden war. So, so, würde er sagen. Kein Visum. Kein Aufenthalt. Illegal eingereist. Aufstehen, mitkommen. Mahmud müsste das Zauberwort sagen. Doch heute würde ich einschreiten müssen. Asyl, würde ich sagen. Mein Verlobter beantragt Asyl. Morgen gehen wir zu unserem Anwalt und zur Ausländerpolizei. Ich begann schon, in meiner Tasche nach der Visitenkarte zu kramen. Hier, sehen Sie, Rechtsanwalt Richard Moritz, der vertritt uns. Und dann würde mir passieren, was schon Moni, Regine und Silvia passiert war. Ich müsste meinen Ausweis vorzeigen und er würde mich registrieren. Mahmud wäre gerettet und ich verbrannt. Nur weil Hassan seinen Job nicht richtig machte. Zurückbleiben, die Türen fuhren zusammen. Der Holzfäller baute sich vor Mahmud auf. Es gab kein Entkommen mehr und zum ersten Mal fühlte ich, warum man es Verbrennen nannte. Hey, nimm mal die Tüte da weg und rutsch mal ein Stück, da passe ich auch noch zwischen, sagte der Typ. Mahmud schaute zu ihm hoch. Asil, was hast du zu meckern? Komm Schatz, wir müssen sowieso aussteigen, sagte ich, griff Mahmud am Ellbogen und zog ihn hinter mir her zur nächsten Tür. Bahnhof Wedding. Ich schob die Türen auseinander. Ein paar Herzschläge, noch ein paar Schritte und 23 Stufen. Ich nahm 3 auf einmal und irgendwie schaffte Mahmud es, neben mir zu bleiben. Das Rascheln seiner Tüte war das Einzige, was ich wahrnahm. Geschafft, 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 geschafft. Hassan wartete an seinen Vortaunus gelehnt und lachte. Yalla, Mahmud, rief er, yalla, imshi. Mahmud rannte über die Straße, die beiden umarmten sich, küssten sich auf die Wangen. Hassan redete auf ihn ein. Ich habe gesagt, vergiss Arabisch, erklärte Hassan mir. Wenn du für Ali arbeiten willst, habe ich ihm gesagt, musst du die deutsche Sprache lernen. Sehr schnell, sehr gut. Das hätte dir verdammt noch mal früher einfallen müssen, fuhr ich ihn an. Nicht mal das Zauberwort kannte er und ich hätte verbrennen können. Mahmud trat von einem Bein auf das andere, als wäre er bereit, jeden Moment weiterzufliehen. Sein Blick flog zwischen Hassan und mir hin und her. Dann stieß er einen Wortschwall aus, bis Hassan ihn unterbrach. Mahmud fragt, wie weit es ist in das andere Berlin, das im Westen. Er lachte. Er fragt, ob wir warten, bis es Nacht ist, ob es Stacheldraht gibt und Scheinwerfer und warum die Soldaten dort unten sind, im Tunnel. Hassan deutete zum U-Bahn-Eingang. Und er fragt, wann wir ihn schleusen. Hassan bückte sich, legte eine Handfläche auf den Bürgersteig und schaute Mahmud an. Es ist vorbei. Das ist West-Berlin. Wallah, ich schwöre. Mahmud ließ die Hertie-Tüte fallen. Allahu Akbar, rief er. Allahu Akbar. Er fiel auf die Knie, als wolle er beten oder gar den Boden küssen. Doch Hassan packte ihn am Ellbogen und führte ihn zu seinem Wagen. Mahmud verneigte sich, legte eine Hand auf sein Herz. Shukran, sagte er und stieg ein. Und ich fuhr zum Big Apple. Das Big Apple war eine Diskothek in West-Berlin, in der sich viele Araber, Türken und dergleichen aufhielten. Ich habe das jetzt zum Dreh- und Angelpunkt der Schleuser- und Autoschiebergeschäfte gemacht. Also das, was jetzt kommt, ist alles Fiktion, bis auf den Ort. Maria arbeitet dort an der Kasse, aber sie kümmert sich auch in anderer Weise um die Finanzen. Und das sieht so aus. Wack im Büro. Ich verglich die Kontoauszüge mit den Einzahlbelegen. Ich sortierte Rechnungen, schrieb Rechnungen, tippte Beträge in die Rechenmaschine und jonglierte mit den Zahlen, bis ich einen Teil des Geldes aus unserem geheimen Safe, dem Kassenbuch, untergejubelt hatte. Geld aus den Schleusungen, Geld aus den Autoschiebergeschäften, Geld aus den Mieten am Stutti, Geld von Provisionen, Abfindungen und so weiter und so weiter. Früher hatte Ali die Bücher selbst frisiert. Wenn er mit Moritz über Geldwäsche sprach, hatte ich mir immer vorgestellt, er bringe das Geld zusammen mit seinen Hosen und Hemden zur Reinigung, bis ich es dann anders lernte. Am gleichen Abend wird Mahmud von Hassan ins Big Apple ins Büro gebracht und dem Onkel Albert im Milieu Ali vorgestellt. Wer will was? Murrte Albert, als an die Tür geklopft wurde. Hassan schob Mahmud herein. Hallo Ali, hier ist der Mechaniker. Er führte Mahmud zum Schreibtisch. Gut Abend. Mein Onkel stellte sich vor Mahmud und gab ihm die Hand. Ich bin Ali. Neben dem massigen Albert sah Mahmud noch schmaler aus. Na sag mal, willst du mir verarschen, Hassan? Blaffte Albert. Der soll schon seit 20 Jahren Autos schrauben. Wie alt ist der denn überhaupt? 27. Mahmud war 7, als sein Vater starb. Und als ältester Sohn sorgt er seitdem für die Familie. Wie seitdem? Naja, 2 Frauen konnte Mahmuds Vater sich leisten. Als er tot umfiel, hinterließ er 5 Mädchen und 2 Jungen. Aber kein Geld. Hassan klopfte Mahmud auf die Schulter. Schon am Tag danach arbeitete er in Abu Sachis Werkstatt. Und du willst mir erzählen, davon hat ein kleiner Pimmel wie der eine ganze Familie ernährt? Nicht er alleine, Ali. Der Koran verpflichtet zur Wohltätigkeit. Alle müssen helfen. Verwandte, Freunde, Nachbarn, alle. Stimmt das? Albert musterte Mahmud. Non, Monsieur Ali. Non, Monsieur Ali, du quatscht Französisch, fuhr Albert ihn an. Hast du das beim Schrauben gelernt? Was ist mit Deutsch? Hassan sagte, er spricht nur Libanesisch, nicht mal Hocharabisch. Er ist Analphabet. Achte ein paar auslandische Schritte um Mahmud herum. Kannst du wenigstens an der Kasse arbeiten oder an der Bar? Addieren in einer fremden Währung? Hassan schaute Mahmud zweifelnd an. Du hast einen Mechaniker bestellt, Ali, keinen Professor. Onkel Albert winkte ab. Seine Nasenflügel bebten, wie immer, wenn er Kohle witterte. Ha, ich habe eine viel bessere Idee. Der ist ein Schönling. Wäre ein Weib, käme ich glatt in Versuchung, ihn ans Roxy zu vermieten. Die Weiber hier, die werden uns die Türen einrennen, wenn sie seine schwarzen Augen sehen und seine schwarzen Haare auf der Brust. Er hat doch Haare auf der Brust? Würdest doch auch auf ihn fliegen, Maria, oder? Ich zuckte mit den Schultern. Ich finde ihn ziemlich mächtig. Aber naja, ein schönes Gesicht hat er. Na siehste, Junge, zeig dich, beweg dich, aber nicht grapschen, verstanden? Sagte Ali. Und nebenbei wischte die Tische und wäscht die Gläser. Hassan übersetzte und Mahmud schnaubte. Passt ihm was nicht? Er ist gekommen, um Autos zu reparieren, nicht um Gläser zu waschen. Hey, wer für mich arbeitet, macht sich die Finger dreckig. Spielst da eine Rolle mit was? Albert lachte. So, es dauert nicht lange und Mahmud wird doch in der Werkstatt arbeiten, denn der Albert lässt PKWs aufbauen und in den Libanon überführen. Und dazu braucht er ja den Mechaniker. Mahmud ist also den ganzen Sommer über da. Mahmud ist einsam. Mahmud lernt ein bisschen Deutsch, aber er lernt noch etwas und das ist das Gefühl des Heimwehs. Er war noch nie von seiner Familie getrennt und er fühlt sich krank. Und er löchert Maria so lange, bis sie ihn auf einem der Konvois begleitet. Denn als Analphabet kann er kein Straßenschild und nichts lesen. Und wenn der Konvoi auf der Strecke getrennt wird, wäre erstmal Ende. Maria, die sich ja schon längst in ihn verliebt hat, wie Sie sich vielleicht denken können, sagt natürlich ja. Und sie machen sich zusammen auf die Reise dorthin. Und das bedeutet 4-5 PKWs im Konvoi, 5-7 Tage, je nachdem, wie sie durchkommen, Leben im Auto. Also die Strecke, das muss ich immer ablesen. DDR, Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, Türkei, Syrien, Libanon. Ich greife jetzt noch eine Szene heraus, nämlich die Ankunft im Libanon, Maria kommt also jetzt in den Krieg sozusagen. Jetzt dir mein Libanon, sagte Mahmud nach der Passkontrolle und preschte an Hassan vorbei. Bald stießen wir auf einen Armeelaster, beladen mit einem Panzer, der über den Asphalt donnerte. Das Sira, sagte Mahmud. Sira machen Krieg mehr gefährlich. Stacheldrahtrollen entlang der Hauptstraße, ein Krater. Kinder mit Soldatenhelmen kreisten auf Fahrrädern über verbrannte Erde. Eine Frau mit Milchkanne kam von einem Hügel, auf dem gefleckte Ziegen neben Schutthaufen grasten. Weit hinter Tripoli warf ein Schild einen langen Schatten auf die Straße. Beirut. Mahmud bremste. Beide Arme auf das Lenkrad gestützt, fuhr er im Schritttempo in die Stadt. La, rief er und schüttelte den Kopf. La. Die vierspurige Straße war gesäumt von ineinandergefallenen, auseinanderbröckelnden Häusern. Eine Hauswand mit klaffenden Löchern und Rissen, Berge von Steinen, zerborstene Fensterscheiben, Glasscherben. Ein Mercedes mit platten Reifen, ein Fensterrahmen hatte sich in seine verbeulte Motorhaube gerammt. Jetzt bekam der Krieg Konturen. Vor einem verkohlten Baum, an dessen Stamm ein gerahmtes Porträt hing, ragte eine hüfthohe Barriere aus Sandsäcken in die Straße. Soldaten mit Baskenmützen in der Farbe der DDR-Grenzposten, ihre Uniformen so bleich wie der Straßenstaub, stützten sich auf ihre Gewehre. Einer trat vor die Barriere und verwehrte uns die Weiterfahrt. Sira, sagte Mahmud und hielt an. Libanon ist mein Land, aber Sira machen Kontrolle. Er gab dem Soldaten unsere Papiere. Seinem Pass schenkte der Syrer kaum Beachtung. In meinem blätterte er angestrengt. Er klopfte an meine Scheibe. Ich kurbelte sie herunter und seine weit auseinanderstehenden Augen musterten mich freundlich. Jetzt bekam der Krieg ein Gesicht. Mahmud gab Gas und fuhr auf das im Abendrot glitzernde Mittelmeer zu. An einer kniehohen Mauer, die die Küstenstraße vom Strand trennte, stellte er den Motor ab. Das Corniche, sagte er und drehte die Scheibe herunter. Abendluft perlte herein. Frauen in schwarzen Gewändern, Kinder auf dem Schoß, saßen im Sand und ließen sich vom Meer umspülen. Sie unterhielten sich, gestikulierten, fast wirkten sie heiter. Eine Frau stand auf, das nasse Gewand klebte an ihren breiten Rücken. Ja, ein Junge, nicht älter als 12 oder 13, den Kopf in den Nacken gelegt, eine Hand am Gewehr, die andere im Sand, planschte er mit nackten Füßen im Meer und schaute in den blutroten Himmel. Mut deutete auf ein paar Männer, die um Hocker mit Brettspielen saßen. Ihre Tücher flatterten, ihre Gewehre lagen griffbereit und doch wie vergessen. »Kannst du spielen, Backgammon?«, fragte Mahmud. »Wie könnt ihr nur an Spiele denken?« Er zuckte die Schultern. »Man muss auch Pause machen.« »So, danke schön.« Sehe ich gerade. Dann erzähle ich Ihnen noch, wenn Sie mögen, wie es weitergeht, so ganz im Entferntesten. Die bleiben also jeweils 3, 4, 5 Tage. Die ganzen Autos werden verkauft. Inzwischen sind die Tickets von Hassan, dem Mittelsmann, natürlich schon längst alle gekauft und alle fliegen dann gemeinsam wieder zurück, auch Maria in dem Fall, mit Interflug nach Schönefeld, mit dem Bus zum Tränenpalast und dann wieder unter der Erde sozusagen nach West-Berlin hinein. Und dieser Kreislauf, der ging und ging und ging und ging während des ganzen Krieges. Und diese ganze Misere ist auch nicht gelöst worden bis zur Wiedervereinigung. Und das war zufälligerweise zu dem Zeitpunkt auch, als der Bürgerkrieg endete. Ich habe recherchiert und herausgefunden, dass ca. 900.000 Flugtickets und Visa verkauft wurden und die DDR, dass der DDR die Devisen einbrachte. So viel zu den Fakten. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.